Hallo, mein Name ist Thorsten Gari, ich bin Musiker und ich habe lange in der Pflege gearbeitet. Zu Beginn der Pandemie war es von essentieller Wichtigkeit, insbesondere die älteren Menschen in Alten- und Pflegeheimen zu schützen. Welche Maßnahmen wurden ergriffen und konnten diese tatsächlich die pflegebedürftigen Menschen schützen? Heute habe ich ein Gespräch mit Ingrid. Sie gibt uns einen Einblick in die Arbeit als Altenpflegerin während der Pandemie. Hallo liebe Ingrid, schön dich zu sehen.
Hallo.
Du hast dich ja bei mir gemeldet, weil du berichten wolltest, berichten möchtest, was du erlebt hast in der Corona-Zeit. Und ich habe da auch so ein bisschen deine Empörung rausgehört bei dem Vorgespräch, das wir da geführt haben. Und erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du machst und vielleicht auch, wie lange du das schon machst. Und ja.
Okay. Hallo, also ich heiße Ingrid, ich bin aus dem Saarland und arbeite im stationären Bereich, also im Pflegeheim. Bin Späteinsteiger in der Pflege, habe meine Ausbildung 2013 begonnen, bin da über Behindertenpflege, über ein behindertes Pflegekind so Stück für Stück reingerutscht in die Pflege. Das war so gar nicht geplant. Mhm. Und habe meine Ausbildung im Ambulantendienst gemacht und arbeite jetzt stationär im Pflegeheim, bin stellvertretende Wohnbereichsleitung.
Seit wann arbeitest du im Pflegeheim?
Seit, Moment, 2018.
Okay.
Ja, stationär, genau.
Mhm. Mhm. Und dann jetzt auch schon Wohnbereichsleitungsvertretung, ja.
Genau.
Ah ja. Ja. Schön. Wir wollten ja so ein bisschen über Corona und Pandemie und die Auswirkungen auch auf deine Arbeit sprechen. Erzähl doch einfach mal, was so deine Eindrücke waren und sind. Was hat sich verändert? Was hast du so die letzten Monate erlebt?
Ja, also am Anfang, als das dann losging, als man die ersten Bilder im Fernsehen gesehen hat, aus China und Wuhan, hat man schon Angst bekommen, was hier Gefährliches umgeht. Und dass man hat halt einfach so gedacht, jetzt fallen hier bei uns demnächst auch die Leute tot auf der Straße um.
Ja.
Das war schon sehr angsteinflößend anfangs.
Mhm.
Und und dann wurden die ganzen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Anfangs war das auch alles für mich absolut klar, dass man aufpassen muss und vorsichtig sein. Und gerade unsere Bewohner, die ja multimorbide erkrankt sind, die würden ja noch viel schneller irgendwas kriegen und sich einfangen. Und da war ich auch ganz dabei bei den ganzen Sicherheitsmaßnahmen und Vorsicht. Ne? Das war logisch, dass man da, ja, und dann hatten wir das Problem mit der Knappheit von den Materialien wie Kittel, Handschuhe, Desinfektionsmittel, mussten wir ja alle sparen. Und dann ging es schon los, dann wurde es schon schwierig bei uns, weil es dann, man musste sich einteilen und hatte dann pro Schicht einen Kittel, einen Mundschutz, den man dann im Bewohnerzimmer praktisch hingehängt hat und bei Betreten des Zimmers immer wieder angezogen. Da dachte ich schon, das ist jetzt aber irgendwie nicht sinnvoll, wenn derjenige ja im Zimmer liegt und atmet. Und da hieß es ja, die Aerosole sind das Gefährliche. Ja, wenn dort dann mein Kittel drin hängt und ich muss da mehrmals täglich wieder reinschlüpfen, da war es schon meine Überlegung so, dann wäre es ja sicherer, kein Kittel anzuziehen irgendwie, als da immer wieder reinzuschlüpfen. Ja, es sind so einige Dinge gewesen, die dann einfach schwierig waren im Handling. Dann hatten wir zeitweise 12-Stunden-Dienste mal eingeführt, um zu vermeiden, dass die Dienste sich mischen. Also es wurden alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen und Pläne geschmiedet, wenn der große Ausbruch kommt im Haus, dass man dann das Personal nicht vermischt, ja, und so weiter, wie man damit umgeht.
Ja.
Ja, und dann verging die Zeit, dann durften die Leute, die wurden dann ja isoliert, das Haus wurde komplett zugesperrt, also die Türen waren verschlossen, es durfte keiner rein, keiner raus, nur Personal, Und somit waren die Leute dort dann halt über, ich weiß nicht mehr so genau, wie lang es war, aber über einige Wochen, ja, ja, isoliert im Haus. Also
Darf ich dich
in
fragen?
Begleitung, ja.
Darf ich dich fragen, hattest du Angst? Also hattest du Angst vor Corona
Ganz
damals?
kurz.
Ganz kurz.
Wirklich nur ganz kurz aufgrund der Bilder aus
Ja.
Wuhan. Und dann habe ich immer wieder mich so im Umfeld, dann hieß es, Corona ist jetzt bei uns und so weiter. Und dann habe ich mich im Umfeld so aber ich habe nichts wahrgenommen, in meinem direkten Umkreis nichts gesehen und nichts, ne, so, wenn man mit Leuten gesprochen hat und so, da war nichts, das war alles abstrakt irgendwie für mich. Ja. Ja, und dann waren die Leute halt lange isoliert. Man muss sich einfach vorstellen, dass diese Menschen mit 95 oder demenziell erkrankte Leute, das ist vielleicht ihr letzter Monat, vielleicht ne, das letzte Ostern, das sie erleben. Das war schon für mich sehr, sehr schwierig. Und zu der Zeit, wo ich selbst noch dachte, oh Gott, da ist was Schlimmes, habe ich es aber irgendwo eingesehen. Aber dann verging die Zeit und es bestätigte sich nicht. Es bestätigte sich einfach nicht. Und dann kam plötzlich, hatten wir die ersten positiven Fälle. Also es kam jemand, zum Beispiel eine Frau, die zur Dialyse regelmäßig musste. Da kam plötzlich das Ergebnis, also dass die einen
Positiv.
positiven PCR-Test hatte. Ein anderer Mann, der aus dem Krankenhaus kam, hatte einen positiven PCR-Test. Und die haben wir dann praktisch gesondert auf einem kleinen Wohnbereich untergebracht. Und da durfte auch dann nur die Fachkraft rein. Inzwischen hatten wir dann aber auch genug Material, Masken und so weiter, dass man das, da hatten wir dann die FFP2-Masken. Es war dann soweit alles da, um vorsichtig sein zu können, sagen wir es mal so. Ja, und diese Leute, die waren aber topfit, die waren nicht verändert. Ja, da ging es gut, ja. Und die mussten aber dann im Zimmer bleiben. Und die wurden regelmäßig, wurde dieser PCR-Test dann alle 14 Tage oder sowas durchgeführt. Und dann war zum Beispiel eine Frau, die war mehrere Wochen dann, weil der PCR-Test immer noch positiv war. Also die war wirklich lange Zeit in diesem, ja, keine Ahnung, 12 Quadratmeter großen Raum dann und durfte den nicht verlassen. Dementiell veränderter Mensch versteht das ja auch nicht. Der steht ja, wenn er gehen kann, auf und verlässt das Zimmer. Ja, dann ist man reingegangen, hat sie wieder reingeführt und irgendwann ich erinnere mich da an einen Mann, der hat dann irgendwann aufgegeben und ist halt auf seinem Stuhl im Zimmer sitzen geblieben. Bei uns.
Sind dann auch Menschen aufgrund dieser Maßnahmen oder dieser Quarantänemaßnahmen dann auch verstorben? Direkt, also kannst du dann
Also
direkten Zusammenhang sehen.
bei uns im Haus nicht. Ich muss sagen, dass ich hier im Haus, in dem ich jetzt arbeite, dass wir im Verhältnis, ich habe auch schon im anderen Haus gearbeitet, relativ gut besetzt sind und dass das eigentlich, also die Leute konnten zumindest bei uns im Haus so weit versorgt werden, dass nichts passiert ist. Aber es ist nicht überall so. Ich habe mit der Kollegin gesprochen, die hat mir erzählt, also auch eine Altenpflegerin, die hat mich verzweifelt angerufen und hat gesagt, Ingrid, ich möchte keine Altenpflegerin mehr sein. Die hatten einen Ausbruch von Corona. Da sind auch ein paar Menschen, ich weiß die Anzahl nicht, gestorben und das in Personal war auch infiziert mit Corona. Die haben es aber alle gut überstanden. Und die hatten wohl dann auch besonders Angst im Haus und die hatten auf der Demenzstation, war es so, also die haben einen Demenzbereich im Haus, wo überwiegend stark demenziell veränderte Menschen sind. Und die, die sich da nicht an die Regeln halten konnten, wenn da ein positiver Fall auf dem Wohnbereich war, da kam der Richter ins Haus, hat einen Beschluss erlassen und dann musste das Personal die Türen zusperren, die Zimmertüren. Und die hat zu mir gesagt, Ingrid, ich halte es nicht mehr aus, die stehen hinter den Türen und klopfen. Die wissen doch gar nicht, die verstehen doch gar nicht, was hier los ist. Also das war wirklich, also es sind traumatische Dinge, die da passiert sind.
Ja, absolut.
Ja,
Absolut. Also
ganz schlimm.
ich kann mir das ganz, ganz gut vorstellen, ja. Ja, auch die Auswirkung dann auf den Mensch selber, ne, wenn dann sich das Umfeld auf einmal verändert und dann ne, bauen die Menschen halt auch relativ schnell sehr stark ab,
Genau.
ja,
Genau.
erfahrungsgemäß. Und ja, also das muss ja dann schon furchtbar sein, wenn man dann
Ja.
da steht und man will, aber darf nicht, weil einem der Staat im Grunde das verbietet. Das ist
Genau. Und
schon.
diese Unmenschlichkeit, ich glaube, also selbst zu Pestzeiten hat es ja Menschen gegeben, die die Kranken versorgt haben,
Ja.
die für die da waren. Und wenn man jetzt davon ausgeht, früher hat man, wenn dann argumentiert wurde mit, wir wollen verhindern, dass die alten Menschen sterben und auf die Intensivstationen kommen und dass alles überlastet wird. Also ich würde mal sagen, 75% der Menschen, die im Heim leben, haben eine Patientenverfügung. Da möchte keiner auf eine Intensivstation und intensivmedizinisch versorgt werden, die allerwenigsten. Ja,
Ja.
wenn die ein gewisses Alter erreicht haben. Früher habe ich die Menschen, die krank, wenn jemand 87, 90, 95 ist und ist vorerkrankt. Und es ist eigentlich egal, welchen Infekt der jetzt bekommt, wenn der kränklich und geschwächt ist und das Immunsystem nicht mehr stimmt. Ja, ob das dann, wenn das, ob das eine Grippe ist oder ja, irgendeine Entzündung im Körper. Irgendwann ist es oft so, dass derjenige dann eine Lungenentzündung kriegt und dann begleitet man ihn liebevoll. Ja. Auf seinem Weg, denn der Weg, der ist nun mal, der kommt und keiner weiß, wann der kommt. Und ich finde es so schrecklich, dass diese Leute alleine und einsam dann in ihren Zimmern liegen und das ist unmenschlich. Das ist unmenschlich. Ja. Das sind schlimme, schlimme, schlimme Sachen passiert. Dann irgendwann wurden Lockerungen gemacht. Ja, wo man dann eingesehen hat, man kann jetzt die Leute nicht mehr, ne, die Leute sind jetzt alle geimpft, ne, dann kam ja die Impfung und irgendwann wurde dann ein bisschen gelockert und dann saßen die Menschen auf 2 Meter Abstand mit FFP2-Maske, ja, die Angehörigen kamen dann, man hatte dann einen großen Raum, die wurden dann alle auf Abstand gesetzt. Dann muss man sehen, die Leute hören den meistens nicht mehr gut. Ja, sehen ist auch oft schwierig. Jetzt sitzt der Angehörige in 2 Meter Entfernung. Ein demenziell veränderter Mensch, der seine Angehörigen nicht mehr erkennt, hat davon gar nichts. Für den ist das eher verwirrend, weil für so einen Mensch braucht die Berührung, die Umarmung, ein Lächeln, den Gesichtsausdruck. Damit, ne? Und da sitzen die Leute dann mit 2 Meter Abstand und ich als Pflegekraft überwache, hatte den Auftrag dann, mussten wir natürlich überwachen, dass die Besucher und die Bewohner keinen körperlichen Kontakt und keine Nähe zueinander aufbauen. Und an dem Punkt habe ich schon damals gesagt zu meiner Pflegedienstleitung, ich bin doch kein Aufseher. Ich bin Altenpflegerin, ich bin kein Aufseher. Ich, ja, die haben doch die Maske an. Es muss doch wenigstens eine Umarmung erlaubt sein. Stellen Sie sich vor, Ihre Mutter wird 96 Jahre alt und da darf ein Kind auf Besuch kommen und das sitzt in 2 Metern Abstand von seiner Mutter. Ja, das ist dann der letzte Geburtstag, weil die Mutter vielleicht einen Monat später stirbt. Wie kommen denn die Angehörigen damit klar? Die Menschen in den Heimen haben über ein Jahr keine Umarmung gehabt. Das muss man sich wirklich mal, außer die Berührung vom Pflegepersonal bei der Pflege, das immer im Stress ist, keine menschliche Wärme, keine Nähe, keine Berührung, keine Umarmung. Das darf nicht sein. Ich habe Probleme im Nachhinein, wahnsinnig damit umzugehen.
Ja, also quasi das hat auch dich
Ja,
traumatisiert oder halt auch.
definitiv. Definitiv.
Ja, die
Zumal
Frage
im
ist.
Nachhinein immer klarer wurde, so Stück für Stück, wofür? Ja, jetzt mittlerweile verstehe ich nicht mehr wofür und es wird immer weiter gemacht. Jetzt wird
Naja.
schon vom Herbst gesprochen, ich habe Angst. Ich habe wahnsinnig Angst vor dem Herbst.
Ja.
Ich möchte das nicht nochmal so erleben.
Ja, wie ist die Situation jetzt im Moment? Habt ihr
im Moment
relativ...
ist es locker.
Mhm, okay.
Im Moment ist es locker. Es wurde dann irgendwann, kamen dann neue Lockerungen, da, als dann es wärmer wurde. Und da haben wir auch unten gesessen und da hieß es, die Angehörigen dürfen jetzt auch nochmal aufs Zimmer. Mhm. Ja, also würde sie dann ins Zimmer führen und so weiter. Die Leute werden halt getestet oder je nachdem, wenn sie geimpft sind. Ne? Diese 3G-Regel gilt halt bei uns auch im Haus. Wir testen auch vor Ort, mhm. wobei das mit den Tests auch so eine Sache ist. Die Schnelltests, die Antigen-Tests, also mhm. da haben wir selbst, wir haben nämlich die Bewohner 3-mal in der Woche getestet, ja. bevor sie geimpft waren. Ja? Und als wir die positiven Fälle hatten, haben wir die mitgetestet. Und die Schnelltests haben zu 95%, also wir haben einmal hat er, glaube ich, leicht positiv angezeigt und die anderen Male negativ. Okay. Also somit war mir klar, jeden Test, den ich hier mache, ist absoluter, wir wurden dann geschult im Testen, ja, und haben dann auch getestet. Und ich wusste genau, bei jedem Test, den ich mache, ist Quatsch, weil man überhaupt nicht weiß, funktioniert es diesmal, funktioniert es nicht.
Ja.
Die Tests funktionieren nicht zuverlässig.
Und somit naja, für mich stellt sich halt die Frage, ob das, ob man das nicht auch hätte anders handeln können. Ja? Ich will ja jetzt überhaupt nicht sagen, dass man die alten Menschen nicht schützen soll oder muss. Ich finde, das ist absolut legitim, wenn die Menschen halt zur Risikogruppe gehören und da auch eine sehr viel höhere Sterblichkeit besteht, müssen wir natürlich gucken, dass wir das in den Griff bekommen. Die Frage ist natürlich jetzt wiederum, wie können wir das machen, damit die Menschen da nicht so sehr drunter leiden, ja, und vielleicht auch das Pflegepersonal auch human arbeiten kann. Hättest du da eine Idee gehabt, vielleicht, wie man das hätte anders machen können? Also mir schwebt jetzt zum Beispiel vor, na, wenn man jetzt nicht unbedingt an diese Erzählung glaubt, dass im Grunde alle asymptomatischen Menschen Gefährder sind, ja, und man halt, ja, na, dann halt, ich bin mir oft unsicher in der Studienlage, aber so wie ich es verstanden habe, ist doch dann auch laut RKI sehr unwahrscheinlich, dass asymptomatische Menschen Überträger der Erkrankung sind. Und da müssen wir doch dann vernünftigerweise dann auch sagen, okay, man kontrolliert vielleicht die Menschen, die ins Heim kommen, ob die Menschen tatsächlich Symptome haben. Und wenn sie Symptome haben, wenn sie Erkältungssymptome haben, dann lasst man sie halt draußen. Ja, aber jetzt jeden in Untergeneralverdacht stellen und dann allen diese Maske anziehen und so, da wäre jetzt meine Überlegung halt, wie gesagt, ich nenne das auch alles unter Vorbehalt, aber nach meiner Überlegung wäre das vielleicht humaner und aus sich sicher sinnvoller gewesen, oder nicht sicher, sondern es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen.
Auf jeden Fall. Um Himmels Willen, natürlich. Das fängt ja schon bei uns beim Personal an. Wie oft bin ich zur Arbeit gegangen mit Schnupfen und Halskratzen? Genau. Das sind zum Beispiel Dinge, wo ich heute sagen würde, sobald auch nur sich irgendwas ankündigt.
Genau, dann bleibt man daheim. Ja.
Zu Hause bleiben.
Genau.
Die ganzen Hände waschen. Ja, Hände waschen. Oder von mir aus würde ich mir auch noch gefallen lassen für die Umarmung. Ja,
ja.
Eine FFP2-Maske anzuziehen. Wenn man sich wirklich nahe kommt, würde ich auch noch sagen, okay, und ansonsten lüften ist nie ein Schaden.
Ja,
in der Virensaison sowieso nicht. Ja. Ja. Und ansonsten ein normaler Umgang, zumal mittlerweile weiß man es ja, die Menschen fallen nicht tot um. Ja. Und für viele, ich habe eine Frau, eine Bewohnerin, die ist 101 und ganz fit, ja. Und die hat mir in dieser Zeit gesagt, das ist schlimmer als im Krieg. Ja. In der Öffentlichkeit, wenn jemand in diese Richtung geht, dann wird immer gesagt, wie kannst du es wagen, da Vergleich zu ziehen? Aber diese Frau ist 101.
Ja? Die weiß es genau.
Und die weiß es. Die weiß es. Und wenn dann jemand gesagt hat, das kann die doch nicht, wenn ich das erzählt habe, dann habe ich gesagt, du hast zu Hause dein gemütliches, du kannst raus, du kannst spazieren gehen mit dem Hund und was. Diese Menschen da, die konnten das wochenlang nicht.
Ja, ja, klar.
Ja, ja. Die waren wirklich eingesperrt. Ja.
Ja, ja. Weißt du, mich macht das ja auch fassungslos. Und wenn du das erzählst, dann bin ich da auch betroffen. Und das macht mich natürlich traurig. Ich meine, ich weiß vieles auch schon, aber das lässt einem ja nicht kalt. Ja, vor allem, weil man davon halt auch einfach nichts mitbekommt.
Genau das ist ja. Es. Die Leute, die normal in ihren normalen Beruf, die kriegen das ja gar nicht mit. Ich muss aber auch, ja, es sehen ja auch, es ist auch nicht vielleicht jeder so sensibel wie ich, der in meinem Beruf arbeitet. Ja, ja, es gibt Leute, die haben da vielleicht weniger ein Problem, also Problem damit. Vielleicht, ja, ich habe schon überlegt, dann bin ich vielleicht übersensibel, aber nee. Mm-mm. Ja.
Glaube ich auch nicht.
Ja. Dann dachte ich schon, ach Gott, gibt es denn so wenige Menschen? Vielleicht, ne, ich hinterfrage mich selbst und dann, dann habe ich Gott sei Dank die Gruppe Pflegepersonal und Krankenhauspersonal für Aufklärung gefunden und war einfach nur so, so dankbar, weil ich da gesehen habe, nee, ich habe keine Meise, ja, meine Wahrnehmung stimmt noch. Mhm. Ja.
Also es gibt auf jeden Fall zumindest auch Menschen, die es ähnlich sehen wie du.
Ganz genau. Und viele sind
und viele,
nicht
wenige. Oh, ja. 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 Das ging mir auch so, das war auch ein bisschen Balsam für die Seele, dass es da auch Menschen gibt, die im Pflegeberuf arbeiten und das nicht ganz so sehen, wie das die ganze Zeit auch medial dargestellt wird. Ja. Ich finde es auch wichtig, dass wir darüber sprechen und ich finde es auch wichtig, was ich ganz schlimm finde, ist, dass wir quasi so angegangen werden, wenn wir das öffentlich sagen oder dass Menschen, die das öffentlich sagen, angegangen werden. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir uns an den Tisch sitzen und darüber sprechen. Ja, und auch die Probleme, die sich aus den Maßnahmen ergeben, dann auch besprechen, weil die sind groß. Ja. Das hör ich jeden Tag, wenn ich mit Menschen aus dem Pflegeberuf spreche. Und da können wir es ja im Grunde auch überhaupt gar nicht zulassen, dass wir das einfach unter den Tisch fallen lassen. Das darf eigentlich auch überhaupt nicht sein. Deswegen finde ich es so wichtig. Ja.
Ja, man muss aber schon Angst haben, wenn man Dinge.
Ja, ich weiß.
Ja, natürlich. Also ich habe mir lange überlegt, ob ich das mache, weil ich denke mir, wenn nicht irgendwer anfängt, endlich offen zu sagen, was er erlebt, wer soll es denn tun?
Ja, gut, das habe ich doch auch. Ich habe doch auch ganz viele Menschen im Pflegeberuf, die ich kenne, ja, also persönlich auch kenne, die sagen, sie können nicht mehr und sie wollen das auch nicht mehr, aber sie haben halt die finanzielle Verpflichtungen, ja. Genau. Da hängt das Leben hängt halt dran und sie sagen halt deshalb nichts und so weiter. Ich meine, wir kennen es ja alle, ne? Status quo-Denken ist halt sehr ausgeprägt.
Vor der Entscheidung steht man jetzt halt, wenn es an die Impfpflicht geht.
Genau. Ja. Und dann sind wir ja schon eine gute Überleitung. Die Impfpflicht im Gesundheitsberuf. Jetzt habe ich heute oder gestern haben sie ja beschlossen, dass wir dann oder dass die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, dann auch die Tests bezahlen müssen, voraussichtlich ab 11. Oktober, so wie ich das jetzt gelesen habe. Und das hätte ja für jemand, der in der Pflege arbeitet, ich weiß, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, nicht so viel verdienen, ja. Das hätte ja einen mordsmäßigen Impact, wenn man sich da alle 48 Stunden irgendwie testen lassen muss und das bezahlen muss, ja. Jetzt erzähl mal, wie stehst du denn grundsätzlich dazu, zu der Impfpflicht, die da vielleicht auch durch die Hintertür kommen könnte oder halt auch tatsächlich ganz offiziell verkündet wird. In anderen Ländern ist das ja schon der Fall. Was würdest du dazu sagen?
Also, die Impfungen. Als dann das, ne, dann war ja, dann kam ja irgendwann in dieser Zeit, ne, relativ zügig so, wir brauchen die Impfung.
Ja.
Und dann war man dann so glücklich, dass es die Impfungen gab. Und bei uns im Haus wurde relativ zeitig, wie gesagt, Ende Dezember wurde schon geimpft. Also die Bewohner wurden die Risikogruppen sollten ja als erstes und bei uns wurde dann relativ zeitig, 28. Dezember war es, glaube ich, die erste Impfung.
Genau.
Und Ja, das zog sich dann so ein bisschen hin. So am Anfang waren das, dann habe ich halt mal beobachtet, dann ja mehr, logisch. So, dann kamen dann von, ja, die Schmerzen im Arm, dann waren Leute, die massiv Appetitverlust hatten nach der Impfung, was in dem Alter natürlich wirklich schwierig ist,
Ja,
wenn
klar.
da jemand ein paar Tage nicht isst, ja,
Ja.
das waren nach der ersten Impfung so. Das waren so Kleinigkeiten, wo man dann noch gedacht hat, na ja, ja. Ja, dann kam irgendwann die zweite Impfung und es ist immer mehr aufgefallen, dass da ich kann berichten, was ich gesehen habe, was ich erlebt habe. Eine Frau, die mittags noch topfit mit dem Rollator, es war eine der fittesten Bewohnerinnen, durch die Gegend gelaufen ist, nachts im Bett plötzlich blau geworden und gestorben. Ja, okay. Dann, es war so 3 Wochen nach der zweiten Impfung. Dann ein Mann, also man muss dazu sagen, Vorerkrankungen haben die Leute in dem Alter meistens. Ja, selten
Ja.
jemand, der gar nichts hat und gar keine Medikamente nimmt. Dann ein Bewohner, der auch alles noch selbst geregelt hat, aber dialysepflichtig, ja, hatte plötzlich, rief mich ins Zimmer, ach, mir tut mein Bein so weh. Ja, und dann haben wir ausgezogen, geguckt und da war ein C schon schwarz. Ja. Okay, direkt natürlich Krankenhaus und so weiter. Ja, dann hat er uns abends angerufen. Ja, tiefe
Verschluss.
Beinvenen, genau, tiefe Beinvenenthrombose. Wurde dann am nächsten Tag operiert, hat uns abends nochmal angerufen, gesagt, alles soweit in Ordnung, morgen wird noch die andere Seite gemacht. Am nächsten Tag haben wir den Anruf gekriegt, er ist verstorben.
Ja, Moment, wird denn dann da auch einen Zusammenhang sehen zu
Gar nichts.
Impfung
Also
oder das sind alle?
die Leute, die bei uns im Haus, wir hatten einen, auch einen bei der Frau, die ich erklärt habe, da kam der Arzt, hat einen Tod festgestellt, fertig. Da hat keiner nachgefragt. Bei uns waren es jetzt ja nicht so viele Fälle, die verstorben, aber es hat nicht einer gefragt. Ja, da heißt es einfach, ja, die sind ja alt. Und damals war dann gerade, dann war der Übergang zum AstraZeneca-Impfstoff, der dann in der freien Welt, sage ich mal, verimpft wurde. Und der wurde ja dann zurückgezogen, weil es hieß mit der Thrombosegefahr. Und damals habe ich schon gesagt, das ist bei BioNTech ganz genauso. Es kriegt nur keiner mit, weil zuerst die Alten geimpft werden. Ja, und jetzt mittlerweile hört man es ja immer wieder, ne? Die Thrombose. Gefahr, dass die da auch da sind. Und das war ganz, es sind Dinge aufgetaucht, wie ich heb morgens eine Decke hoch bei einem inkontinenten Herrn und es war alles voll Blut, ja, aus der Blase, ja, Darmbluten.
Das
Eine
hast du alles
Frau
quasi
mit,
erlebt und auch habt ihr dann auch dokumentiert.
das ist, ja, aber niemand hat es.
In
Ich meine,
Verbindung
der
gebracht.
Mann ist zum Beispiel ja auch ins Krankenhaus gekommen, aber da wurde nichts auf irgendeine Impfung zurückgeführt. Und das sind ja Dinge, ich bin ja jetzt nicht ganz neu in der Pflege, das sind einfach Dinge, die so in der Form, man kann das halt schwierig greifen, ich kann ja keine Studie anbringen darüber. Aber das sind einfach Dinge, die so in der Form kein normaler
Ja, das.
Alltag im Pflegeheim, im Pflegealltag ist.
Also du spürst da so eine
Ja.
signifikante Erhöhung oder ja,
Genau.
dir fällt einfach auf, dass mehr Menschen
Genau.
irgendwie seltsam erkranken.
Seltsam erkranken. Dieses Zittern, neurologische Geschichte hatten wir. Auch ein Mann, der nur gezittert hat, den wir dann ins Krankenhaus auch geschickt haben. Dann hieß es, er hätte einen Blaseninfekt, Antibiotikum bekommen. Er kam aber in demselben schlechten Zustand zurück, ging dann in palliative Versorgung über, ist verstorben. Dieses Zittern und diese Schmerzen im ganzen Körper. Ja, das sind so Dinge, das war so vorher nicht. Und es gibt ein paar Kollegen, mit denen man unter vorgehaltener Hand mehr oder weniger dann spricht und die dann auch immer mal gekommen sind und gesagt, du, das ist doch nicht normal, ja, das ist doch nicht normal, ja, oder die graue Gesichtsfarbe, der ist ganz grau im Gesicht, so komisch, ja, solche Sachen.
Noch ganz kurz nochmal zurück zu der Zeit, in der dann diese Impfteams kamen. Die kamen und wie lief das ab jetzt zum Beispiel auch mit Menschen mit einer Betreuung?
Ich war selbst am Impftag nicht im Haus. Von daher kann ich das nur, ich weiß, dass vorher diese Anamnesebögen ausgefüllt wurden und dass die auch an diese Impfärzte weitergeleitet wurden.
Und es wurden dann einfach alle geimpft quasi, ja?
Nee, es waren wenige im Haus, die kognitiv noch ganz klar sind, die es abgelehnt hatten.
Ja.
Und ansonsten haben es die Betreuer, die Leute, die betreut sind, da haben es die Betreuer unterschrieben, dass geimpft wird.
Ich habe mit einer Palliativmedizinerin gesprochen und die hat mir berichtet, dass auch Menschen im Hospiz und auch Menschen palliativ, also Palliativpatienten, auch geimpft werden. War das bei euch auch so?
Ein Irrsinn.
Das war
bei euch ein Irrsinn. Leute, die in einer palliativen Situation akut waren, jetzt in der Impfzeit, habe ich jetzt keinen auf dem Schirm. Also die da waren, sind, aber es wurde jetzt nicht drauf geachtet, ist da jetzt jemand kränker als der andere oder so. Es wurde gefragt, wer will und wer dann auch im Haus war, wurde auch geimpft. Es waren zwei Leute, die im Krankenhaus waren, die wurden danach geimpft später. Ja. Ja. Und mit diesen Tests, die man jetzt ja dann ab 11. Oktober selbst bezahlen sollen, da frage ich mich, wenn ich überlege, die ganzen Krankentage, die meine Kollegen hatten nach der Impfung, ob das dann vielleicht auch jemand anderes übernimmt. Ob ich das dann mitbezahlen muss, ja? Das ist ja eine Idiotie, wenn ich so anfange, in einer Solidargemeinschaft dann mit solchen Dingen, das hört ja nicht mehr auf. Wo fängt es an und wo hört es auf? Also meine Kollegen waren wirklich im Schnitt, da wurde schon geplant, wenn der Impftag ist, dass der dann 2 Tage ausfällt.
Okay.
Und die Plan schon so mitgeplant. Möchte nicht wissen, was da für Kosten entstanden sind.
Ja. Naja, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt natürlich auch wenn das dann tatsächlich kommt, dass das dann auch einen Unmut in den Menschen auslöst, die dann damals, als die Pandemie dann kam und im Gesundheitswesen gearbeitet haben und im Grunde ja den Kopf hingehalten haben und auch die Menschen versorgt haben, ja, und uneigennützig und selbstlos, jetzt vor der Wahl stehen, hey, lasse ich mich da jetzt impfen oder muss ich meinen Job vielleicht verlieren, ja?
Das ist im Moment meine größte Verletztheit, wenn ich mir die Nachrichten anschaue.
Ja.
Als die ersten Erkrankten kamen, wurden wir im Haus gefragt, seid ihr bereit, in die Zimmer zu gehen, die Leute zu versorgen, die positiv sind? Ja. Ja? Natürlich, selbstverständlich, das ist mein Job. Ja?
Ja.
Das ist mein Job, kranke Menschen zu versorgen. Alte Menschen, hilflose Menschen zu versorgen. Natürlich gehen wir in die Zimmer. Da gab es noch keine Impfung. Da wusste man noch nicht, gibt es eine Behandlung, die funktioniert. Ja, da hat man wirklich noch Angst gehabt. Ne? Mhm. Alle Menschen hatten Angst und wir haben trotzdem gesagt, selbstverständlich versorgen wir die Leute.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und jetzt heißt es, gerade die Woche Nachrichten geguckt, oder so eine Talk-Sendung. Und da hieß es dann also, die Pflegekräfte, die nicht bereit sind, solidarisch zu sein und sich impfen zu lassen, die haben in der Pflege nichts zu suchen. Die sind dann wohl nicht für die Pflege geeignet. Und das ist so eine, für mich, eine fürchterliche Verletzung, wo ich mir dann denke, am Anfang war ich gut, wo alle anderen Abstand gehalten haben, ja, und bloß nicht in Kontakt kommen wollten, ne, weil man ja nicht weiß, ob man Corona überlebt, wenn man es kriegt. Da war ich gut, die Menschen zu versorgen, die krank sind. Und jetzt heißt es, du musst doch Verantwortungsbewusstsein haben und musst dich impfen lassen. Das ist für mich ganz schrecklich. Ich werde mich definitiv nach dem, was ich beobachtet habe, aus meiner Wahrnehmung heraus, ja, definitiv nicht impfen lassen. Ich habe Angst vor dieser Impfung. Für mich heißt das wirklich, ja, dass ich dann meinen Job los bin und aus der Pflege raus muss, weil ich bin dazu nicht bereit. Und wenn man jetzt noch sieht, dass laut der neuen CBC-Studie die CBC. Delta-Variante,
das Center of Health Defense in Amerika.
Genau, ja. Dass da jetzt praktisch bewiesen ist, dass Geimpfte genauso ansteckend sind wie Nicht-Geimpfte, dann frage ich mir, wo sind noch die
Moment,
Argumente?
Ich habe jetzt gerade was Blödes gesagt. Center of Disease Control, ich Eumel. Center of Disease Control, CDC in Amerika, ne?
Meinst genau. Genau.
Ja.
Und da ist jetzt bewiesen, dass die Geimpften genauso ansteckend sind wie die Nicht-Geimpften, ja, was ja auch Sinn macht, wenn man logisch nachdenkt. Eine Immunreaktion passiert ja im Blut.
Ja.
Und das ist ein Rhinovirus, ja, der sitzt ja erstmal auf den Schleimhäuten in Mund und Nase.
Ja.
Und den fängt sich doch jeder ein, ob er geimpft ist oder nicht. Und somit verteilt es auch jeder, ob er geimpft ist oder nicht. Vielleicht stimmt es noch, dass man sich vor einem schweren Verlauf schützt, wenn es nämlich wirklich in die Blutbahn kommt. Das kann ja sein. Aber ich gehe das Risiko ein und ich möchte mich, aber damit würde ich dann ja nur mich selbst schützen. Das ist ja jetzt bewiesen. Und warum setzt man mich unter Druck und nimmt mir die Möglichkeit, meinen Beruf auszuüben, den ich mit Herz und Seele mache?
Ja, das ist sehr schlimm, dass das so passiert. Ich persönlich finde es auch ganz furchtbar. Und das ist ja auch mit einer Motivation, warum ich das hier mache. Ich würde auch lieber Musik machen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Ich sehe aber im Moment keine andere Möglichkeit, weil ich finde, wir müssen darüber sprechen. Wir müssen als Gesellschaft darüber sprechen. Wir müssen auch über die Ängste sprechen und wir der Menschen. Warum ist jetzt die Angst vor Corona auf einmal bedeutender als die Angst vor der Impfung? Vor allem bei Menschen, die auch selber vielleicht diese Impfnebenwirkungen erlebt und erfahren haben. Ja? Ich meine, das ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Du hast das gesehen und das hat was mit dir gemacht und ich verstehe dann natürlich auch, dass du dann sagst, hey, ich möchte bitte erst mal warten und ich möchte jetzt aber nicht meinen Job deswegen verlieren vielleicht oder dann auch vielleicht auch finanzielle Nachteile haben, indem ich mich da jede Woche dreimal testen lassen muss auf meine eigene Kosten, ja. Und dass ich das selber bezahlen muss und das finde ich auch ganz furchtbar, aber dass das gesellschaftlich so dass die Menschen das mittragen, ja?
Ja,
das
ist genau, es wird getragen, ja.
Was wünschst du denn?
Ich habe alles mitgetragen, ja. Ich habe gesagt, obwohl ich gesehen habe, die Tests taugen nichts, habe ich mir dreimal die Woche das Stäbchen in die Nase geschoben, ja, habe den Bewohnern das Stäbchen in die Nase geschoben, dreimal die Woche getestet, ja. Die Masken, 8 Stunden mit einer FFP2-Maske ist nichts Schönes.
Ja, klar. Das
kann ich sagen, ja. Nach 4 Stunden meint man, der Kopf platzt, ja.
Ja.
Man kriegt Kopfschmerzen. Man ist ja dann auch, ja, wir sitzen ja nicht im Büro, wir laufen ja den ganzen Tag.
Ja, klar, ein harter Job.
Das sind alles Dinge, wo ich gesagt habe, okay, aber ich nehme es in Kauf, das ist mir das wert. Das ist der Preis, den ich zahle, um meine Arbeit machen zu können, obwohl ich nichts davon halte oder ich teilweise sehe, wie unsinnig es ist. Aber bei der Impfung ist für mich meine persönliche Grenze erreicht und ich bitte einfach darum, dass ich die auch wahrnehmen darf.
Da bitte ich auch drum und ich bitte auch drum, dass die Gesellschaft Menschen, die sich Gedanken darum machen und die sich auch Sorgen darum machen, nicht unter Druck setzt, sondern erstmal quasi zweifelsfrei belegt, dass die Impfung völlig unbedenklich ist. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht belegt. Und da sie schon von Anfang an, als die Impfung dann auf dem Markt war, propagiert haben oder dieses Solidaritätsprinzip da propagiert haben. Ja, da haben in mir alle Glocken geläutet und ich finde einfach, dass es ein Unding ist, jetzt die Menschen dazu zu zwingen oder dazu zu drängen oder zu natschen oder wie auch immer, wie man auch immer das
jetzt,
nennen mag.
Und jetzt muss man wirklich, jetzt geht es mit den Kindern weiter und das ist für mich ein Verbrechen.
Ja.
Das ist für mich ein Verbrechen. Kinder erkranken nicht schwer, die haben keine schweren Verläufe, die sind nicht ansteckender oder weniger ansteckend wie andere Menschen auch. Und jetzt mit
Ingrid, Moment, du hast dein Mikro ausgemacht. Ja, jetzt. Was würdest du dir denn wünschen so für die Zukunft, für die nächsten Monate?
Was würde ich mir wünschen? Schwer zu sagen. Menschlichkeit, ja, dass wir einfach menschlich miteinander umgehen, dass das an erster Stelle steht. Und nicht diese Angst und dieses, wenn jeder den anderen lässt, ich habe ja kein Problem damit, wenn sich jemand mit Maske sicher fühlt, ja, wenn der sich eine Maske anzieht, ist vielleicht sogar in einem Bus oder sowas gar nicht schlecht, wäre vielleicht auch zur Grippesaison gar nicht so verkehrt, ja, die Hände waschen oder was weiß ich. Wenn sich jemand sicher fühlt, dann soll er das tun, womit er sich sicher fühlt, ja, aber die anderen Leute zu zwingen, etwas zu tun, damit die anderen sich sicher fühlen. Das ist einfach kein Weg. Wo soll der hinführen? Wo soll das hinführen? Schwer zu sagen. Ich habe im Moment leider ein bisschen, wenn ich so gucke, was Tag für Tag jetzt passiert, gestern die neuen, ja, mir fehlt so ein bisschen die positive Sicht im Moment auf die Dinge, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Ingrid, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und das ehrliche Gespräch und
sehr gerne.
Auch das sehr emotionale Gespräch.
Ja,
ich danke
geht
dir.
Leider nicht ohne. Dankeschön.
Tschüss. Dankeschön. Ciao.